Wir wollen weitermachen im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium, auch in Teil 25, ist es nicht so, dass man die anderen Teile gehört haben muss, um das zu verstehen. Das Johannesevangelium spielt im Wesentlichen an zwei Orten. Zum einen in Galiläa, die Provinz im Norden Israels, in der Jesus, nachdem er mit seinen Eltern aus Ägypten wiedergekehrt ist, aufgewachsen ist. Jesus von Nazareth, so sein Name, Nazareth war der Wohnort zuerst, dann offenbarte sich in der Region, aber manches im Johannesevangelium spielt auch in Jerusalem, in der Hauptstadt, im Tempel. Und es ist immer hilfreich zu überlegen, wo ist man gerade, wenn man sich ein Kapitel anliest, so einen Text liest. Wir sind jetzt in Kapitel 8, aber das ist mal betrachtet. Und seit Kapitel 7 sind wir in Jerusalem, zum Laubhüttenfest, das findet in Jerusalem statt. Das ist eines der drei Pflichtfeste in Jerusalem, wo alle Menschen, Juden nach Jerusalem gekommen waren. Ein Fest, eine ganze Woche lang Freude, als Erinnerung daran, was Gott gewirkt hat, zum Beispiel im Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Und an jedem Tag wurde dann eine öffentliche Zeremonie durchgeführt, dass Wasser ausgegossen wurde, als Erinnerung an eine Prophetie aus Jesaja 12, Vers 3, wo es heißt: Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das war eine Prophetie, die das Volk Israel verstanden hat, dass Gott Israel wieder geistig beleben wird. Zu einer Zeit, wenn der Messias kommen wird, dann wird Israel geistig belebt und deswegen wird das öffentlich in dieser Wasserschöpf- und Ausgießritual begangen. Und diesen Zusammenhang oder nach diesem öffentlichen Wasserausgießen sagt Jesus dann im Tempelbezirk zu dem Volk, was da steht. Vielleicht kannst du das mal lesen, Johann.
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Dann bezeugt er eigentlich, er ist der Messias. Er ist derjenige, der Israel belegen kann. Er ist Gott. Aber, ja, normalerweise würde man erwarten, dass jetzt die Masse ihn annimmt. Denn die Masse in Israel hat auf den Messias gewartet. Sie wollte den Messias haben. Warum wird Jesus nicht angenommen? In Vers Kapitel 9, 25 und 22 lesen wir, dass die religiösen Führer, Johannes Evangelium werden sie die Juden genannt. Die Juden bezieht sich im Johannes Evangelium auf die religiösen Führer, nicht auf all die, die zum Volk Israel gehören, das sieht man. Die religiösen Führer, die sozusagen einen geistlichen Durchblick haben, die haben gesagt, Jesus Christus, Jesus von Nazareth ist nicht der Messias. Er ist ein Sünder. Den Grund dafür hat Jesus auch schon offenbart, und zwar in Kapitel 5, Vers 44, dort heißt es:
Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht.
Das sagte zu den religiösen Führern. denen es wichtiger ist, wie die anderen von ihnen denken, als das, was Gott von ihnen denkt. Das offenbart Jesus ja ganz klar. Und deswegen, weil die religiöse Führung ihn verworfen hat, spricht er fortan in Gleichnissen. Also nicht mehr in Klartext, wie das in Galiläa mit Offenbarung, wo er sich offenbart getan hat oder vorher, sondern ab diesem Zeitpunkt für die religiöse Führung gesagt hat, er ist nicht der Messias. Spricht er in Gleichnissen? Warum? Das kriegen wir in Matthäus 13 gesagt. Damit die geistig Willigen, die wollen, die nachdenken, die das Alte Testament wirklich ernst nehmen mit dem Gehorchen, ihn als den Messias erkennen und sich ihm im Glauben anschließen. Und die ihn gegen das Alte Testament, wie diese religiösen Führer, als den Messias abgelehnt haben, eben nicht mehr verstehen. Wir hatten dann letztes Mal gesehen, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und das ist jetzt Gleichnisrede. Das mussten wir deuten. Und das haben wir getan. Licht und Finsternis. Und Licht haben wir im Kontext des Alten und Neuen Testaments als das Wesen Gottes identifiziert. Das Wesen Gottes offenbart im Gesetz zusammengefasst, zusammen das Gesetz in Liebe. Das Liebe ist das Wesen Gottes. Und Gott hat uns Menschen ja geschaffen, um sein Wesen auf die Erde wieder zu spiegeln. Jesus Christus, der Messias, lebt das in vollkommener Weise vor. Wir alle weiter schaffen das nicht, aber Jesus Christus hat das vollkommen vorgelebt, ohne Sünde. Er ist Gott, er stellt das Wesen Gottes in dieser Welt dar. Finsternis als Opposition dazu, das Wesen der Sünde. Das Wesen, die Natur, die Grundeinstellung von uns Menschen, so wie wir sind. Die religiösen Führer haben das verstanden, dass Jesus eigentlich sagt, er ist Gott. Und das war für sie, dort im Gesetz des Alten Testamentes, Gotteslästerung oder Gotteslästerung, steht die Todesstrafe durch Steinigen. Deswegen wollte Jesus steigen. Das lesen wir in Kapitel 8 ganz zum Schluss.
Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch, und er entkam so.
Das ist alles noch im Tempel. Also, sie wollen ihn steinigen, weil der sich selbst Gott erklärt, und das ist in ihren Augen Gotteslästerung, weil er gar nicht der Messias ist, nach ihrer Meinung, der religiösen Führer. Aber es ist nicht Gottes Plan, dass Jesus durch Steinigung und auch nicht zu diesem Zeitpunkt stirbt. Deswegen, wo viele es wollen, gehen die das einfach durch sie durch und nichts passiert. Sie können nichts anhaben. Und jetzt kommt Kapitel 9, da geht es mit einem neuen Thema los, das wollen wir uns heute angucken. Johannes 9, die ersten zwei Verse mal.
Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern?
Das Thema, nachdem in Kapitel 8 der Scheinwerfer auf eine Frau gelenkt wurde, jetzt Kapitel 9 auf einen Mann, auf diesen Blind geboren. Und wir sehen hier schon ein bisschen Einblick in das Denken der Jünger. Sie waren der Meinung, Krankheit ist immer die Folge von Sünde. Also einer muss gesündigt haben, entweder die Eltern oder das Kind selber, das Ungeborene, noch bevor es geboren wurde. Deswegen war auch da, dass Gott sieht, wie böse ein Kind im Mutterleib ist und je nachdem, ob das Böse bewegt ist, gleich mit Krankheit bestraft. Dieses Denken hat da. Mal gucken, wie der Jesus darauf reagiert, wie er das, was er dazu sagt, Verse 3 bis 5.
Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes geoffenbart werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.
Die wichtige Verse gehen Sie mal Stück für Stück durch. Jesus sagt zuerst, es liegt nicht an Sünde. Es liegt nicht an der Sünde der Eltern. Natürlich haben die Eltern gesündigt, was sie Sünder sind. Aber das ist nicht der Grund für die Krankheit des Blindgeborenen. Auch nicht sein sündiges Wesen ist der Grund dafür, dass er blind ist, dass er krank ist, sondern der Grund ist, dass Gottes Werke offenbar werden sollen. Wir sehen, dieses Denken ist auch heute noch verbreitet. Wir sehen es auch in der außerbiblischen Literatur, aber auch in der Bibel selber, zum Beispiel im Buch Hiob. Die Freunde von Hiob waren davon überzeugt, dass Hiob gesündigt haben musste. Das konnte ihn deswegen mit Krankheit bestrafen. Wir wissen, das stimmt nicht. Denn im Vortext des Hiobs-Buches lesen wir, ob Gottes der Macht, um den Glauben von Hiob zu prüfen, beziehungsweise zu demonstrieren, dass Hiob ihm wirklich vertraut, ohne Gewinnsucht. Also, Krankheit muss nicht immer die Ursache für umgekehrt Sünde muss nicht immer die Ursache für Krankheit sein. Es kann sein, sehen wir zum Beispiel in 1. Korinther 12, dass Menschen in sündiger Weise an der Wahlfeier teilnehmen, sie praktizieren und deswegen krank, schwach oder sogar gestorben sind. Also Sünde kann Grund dafür sein, dass Gott uns für Krankheit bestraft oder Krankheit kommt, aber muss nicht. Vorsichtig, dass Sie das nicht allgemein so denken. Die Werke müssen offenbar werden in Jesaja 35, könnte man nicht lesen.
Seht, da ist euer Gott. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde.
Für den Messias, wenn Gott als Messias, wenn Gott Mensch wird, wenn Gott auf die Erde kommt, wurde vorausgesagt, der Messias identifiziert sich, zeigt sich, offenbart sich durch gewisse Zeichen. Und das sehen wir zum Beispiel hier, Blinde werden sehen und ein Blindgeborener galt als besonders schwierig, dass der wieder sehen konnte. Der Messias offenbart sich also in dieser Handlung als ein Zeichen des Messias, das nur der Messias tun konnte. Weiter in dem Abschnitt. Jetzt geht's wieder. Die Werke müssen offenbart werden, dass sie getan sind, die Werke des Messias. Jesus musste sich als Messias identifizieren, zeugen. Und dann lesen wir, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wir sind immer noch bei dem, oder wissen, dass Jesus im Gleichnis redet. Wenn er sagt, er muss wirken, solange der Tag da ist, und er ist das Licht der Welt, was ist dann dieser Tag? Was ist damit gemeint? Klar ist, es ist kein 24-Stunden-Tag. Denn Jesus war nicht nur 24 Stunden hier. Manchmal, wenn das Wort Tag vorkommt, ist es ein 24-Stunden-Tag. Wie zum Beispiel in der Schöpfung. Klar wird das durch Abend und Morgen. Sonne geht unter von der Erde aus gesehen, Sonne geht auf, 24-Stunden-Tag. Hier ist aber offenbar eine Zeitperiode. Was ist damit gemeint? Wenn man jetzt auf den Text guckt und gerade sieht, solange ich in der Welt bin, könnte man denken, dass mit Tag die Zeit gemeint ist, in der der Messias auf der Erde ist, bis zu seiner Himmelfahrt. Stimmt das? Wir kriegen hier auch definiert das Gegenteil von Tag. Die Nacht ist dadurch gekennzeichnet, dass in der Nacht niemand mehr wirken kann. Wann kann niemand mehr wirken? Was ist damit gemeint? Wir sehen im Umkehrschluss, am Tag kann man noch wirken. Und wenn wir uns dann die Bibel angucken, was zum Wirken gesagt wird, sehen wir zum Beispiel in Epheser 3, Vers 20 und 21.
Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen.
Gott wirkt. Durch die Gläubigen, durch den Zusammenschluss der Gläubigen, durch die Gemeinde. Gott wirkt also nach der Himmelfahrt Jesu trotzdem weiter. Und wir kriegen noch mehr gesagt, Philipper 2, Vers 13.
Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen.
Also Gott wirkt durch die Gemeinde, durch jeden einzelnen Gläubigen, wie durch seinen Heiligen Geist in den Gläubigen. Also auch nach der Himmelfahrt Jesu wirkt Gott durch einen Teil der Gottheit, durch den Heiligen Geist in uns. Das heißt, Tag kann nicht die Zeit sein von Jesu kommen auf diese Erde bis zu seiner Himmelfahrt, sondern jetzt ist auch noch Tag und Nacht ist dann der Zustand, wo Gott nicht mehr wirkt. Könnte das sein, wenn jemand an dem Ort angekommen ist, wo Gott nicht ist, wenn er in der Hölle ist, wenn er von Gott weg ist, endgültig. Also die absolute Nacht ist die Hölle, die Gottesferne, die Drangsalzeit hier auf der Erde, nachdem die Gemeinde und damit der Heilige Geist von dieser Erde entrückt sind, ist ein Vorgeschmack davon, aber die absolute Nacht ist die Gottesferne in der Hölle. Das nur am Rande, zwei aber weiter in Johannes 9 und angucken, wie das Kapitel da verläuft und wir sehen die verschiedenen Personen, diesen Blindgeborenen, dann die Juden, die ihn vernehmen als religiöse Führung, die Eltern von den Blindgeborenen. Wir wollen heute Morgen aber besonders auf den Blindgeborenen schauen und darauf, wie er Jesus von Nazareth sieht, wie sich seine Sicht von Jesus innerhalb dieses Kapitels entwickelt, was uns der Heilige Geist im Johannesevangelium von diesem Mann sagt. Und wir sehen das sehr gut an den Antworten dieses Blindgeborenen. In Vers 9 sagt er:
Ein Mensch, der Jesus heißt, macht einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir: Geh hin zum Teich Siloa und wasche dich.
Also, er fängt damit an, dass der Jesus ganz nüchtern beschreibt, dass ein Mann, ein Mensch, der Jesus heißt. Zweite Aussage in Vers 17, da hat er ein bisschen mehr nachgedacht, wird verhört von den Pharisäern, von den Juden.
Er ist ein Prophet.
Ja, dort ist er also schon etwas weiter. Von den Menschen, die Jesus heißt, ist er dahin gekommen, dass er sagt, er ist ein Prophet. Die religiösen Führer sagen dann, er kann kein Prophet sein, er ist ein Sünder, weil er am Sabbat, der Ja-Vorstellung, gegen das Gesetz gehandelt hat. Darauf sagte dieser Blindgeborene dann in Vers 25.
Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann.
Unglaublich, sagte ich, einfach die Fakten. Das weiß ich nicht, sagt er, aber er hat meine Augen geheilt. Und wir wissen aus dem Alten Testament, zum Beispiel Jesaja 35, die Heilung eines Blinden ist ein Zeichen des Messias. Die Pharisäer sagen, er kann nicht der Messias sein, er ist ein Sünder, das haben sie ja schon gesagt. Darauf antwortet der Blindgeborene dann in Vers 30 und 33.
Das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun.
Also die Schlussfolgerung, wenn er nicht von Gott wäre, könnte er es gar nicht. Stimmt, absolut klar. Aber wir haben ja schon in Johannes 5, Vers 44 gesehen, die religiösen Führer, die wollen gar nicht nach Gottes Willen handeln. Die nehmen gar nicht das Alte Testament wirklich wörtlich. Ihnen geht es nicht um die Anerkennung von Gott, sondern ihnen geht es um die Anerkennung von den Mitmenschen. Deswegen haben sie Jesus als den Messias abgelehnt. Bei diesem Blindgeborenen ist es genau andersherum. Er beschreibt einfach nüchtern, was geschehen ist und sagt, das muss Gott, das muss der Messias sein, das geht es gar nicht. Also er kann kein Sünder sein, und der jeder Mensch Sünder ist, muss Gott sein. Deswegen haben nun die Pharisäer, die Juden, ja, ihre schlimmste Waffe rausgeholt und abgefeuert. Sie schmeißen ihn aus der Synagoge raus. Das ist nicht nur, dass sie ihn aus dem Tempelbezirk rausschmeißen, sondern es ist da ein Ausschuss, ja, Exkommunikation, wie heißt es im Lateinischen. Er ist gesellschaftlich geächtet. Sie schmeißen ihn aus ihrer Gemeinschaft raus. Und dann gehen wir in Vers 35.
Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der, der mit dir redet, der ist es.
In dem Moment, wo sie ihn aus der Synagoge rausschmeißen und es klar wird, dieser Mann ist bereit, gesellschaftlich Schmach auf sie zu nehmen, weil er zu Gott steht, weil ihm die Beziehung zu Gott wichtig ist, als das Ansehen, die Stellung in der Gesellschaft, offenbart sich Jesus ihm in noch weiterer Form und sagt: Ich bin es, ich bin Gott. Wie reagiert der Blindgewordene darauf? Vers 38.
Ich glaube, Herr, und viel an wen folgen wir?
Er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er zeigt damit, es sind nicht nur Worte, Worte kann man leicht machen, Worte machen viele, er handelt auch entsprechend. Er fiel anbeten vor Jesus nieder. Anbeten durfte man nach dem Alten Testament nur Gott. Er erkennt damit an, Jesus ist Gott. Gegen dem, was die Pharisäer gesagt haben. Also, von dieser ursprünglichen Erkenntnis, ein Mensch, der Jesus heißt, kommt dieser Blindgeborene dahin, dass er erkennt, Jesus ist Gott. Er ist der angekündigte Messias. Er ist derjenige, der retten soll, retten kann. Nach dem, was sollte es sein, sagt. Die Frage, die heute Morgen gestellt wird, die der Heilige Geist dir stellt, ist, hast du für dich ganz persönlich erkannt, dass der Mensch Jesus Christus Gott der angekündigte Messias ist? Bist du zu dieser Überzeugung gekommen oder bist du irgendwann noch auf dem Weg? Wenn du zu der Überzeugung gekommen bist, dass Jesus wirklich Gottes Sohn, der Messias ist, kannst du ihn im Glauben annehmen. Dich persönlich mit ihm identifizieren. Und dann gilt das, was Jesus sagt. Ich stelle erst noch die Frage, ob du es hast, ob du Licht geworden bist, bist durch den Glauben an diesen Messias Licht geworden, hat Gott dir die Gerechtigkeit Jesus Christus zugerechnet. Wenn das so ist, gilt für dich das, was Paulus den Christusgläubigen in Epheser 5, Vers 8 sagt.
Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts.
Derjenige, der Jesus Christus als Gottes Sohn, als den Messias im Glauben angenommen hat, sich mit ihm identifiziert hat, ist in Gottes Augen zu Licht geworden. Er ist nicht mehr Finsternis, er ist nicht mehr Sünder, er ist gerecht. Durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und er hat jetzt das Vorrecht und die Befähigung, auch so zu wandeln, Gott in dieser Welt darzustellen.